Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Die Entwicklungen in den Bio- und Neurowissenschaften werden langfristig zu einem neuen Bild des Menschen führen. Darüber sind sich die Forscher einig. Denn ob auf dem Gebiet der Hirnforschung, der Nanotechnologie, des Psychodopings oder mit dem Ersatz des Gedächtnisspeichers Gehirn durch Computer, der Gegensatz von Mensch und Maschine, von biologisch und künstlich, wird kleiner. Und damit muss sich auch das Bild des Menschen von sich selbst und von dem anderen verändern. Thomas Metzinger ist Professor für Philosophie und Leiter des Arbeitsbereichs Theoretische Philosophie und Neuroethik an der Universität Mainz. Er fordert eine neue Bewusstseinskultur. An deren Anfang sollte stehen, unseren Begriff von Bewusstsein an der Faktenlage neu zu orientieren. Doch das ist nicht einfach, denn auch das Selbstbild des Menschen hat sich über Jahrmillionen evolutionär entwickelt. Welche Bewusstseinslagen uns derzeit prägen und wie wir mit den Herausforderungen der technischen Entwicklungen umgehen, dazu hat Karin Fischer Thomas Metzinger befragt.
Thomas Metzinger, der Mensch ist ein bestaunenswertes Wesen, fähig zu kognitiven Höchstleistungen wie zu psychologischer Reflexion und Emphase. Aber all das, sagen Sie, wird nicht verhindern, dass in diesen und in den nächsten Jahrzehnten zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sich die Gattung als eine scheiternde wahrnehmen wird. Und Sie machen das am Beispiel der Erderwärmung fest, das sicherlich nicht das Einzige ist, was man hier nennen könnte. Was meinen Sie damit genau?
Naja, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Entwicklung nicht nur ein paar Jahrzehnte uns noch begleiten wird, sondern ein paar Jahrhunderte. Es ist ja so, eines der Missverständnisse im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe ist, dass viele Leute das Gefühl haben, naja, wenn der Topf halt überkocht auf dem Herd, dann muss ich ganz schnell hinrennen und das runterdrehen. Aber das kann man nicht mehr runterdrehen. Das CO2, das jetzt in der Atmosphäre ist, das bleibt da mindestens noch 800 Jahre. Das heißt, selbst wenn wir morgen alle Emissionen auf der Welt beenden würden, hätten wir immer noch mit den Konsequenzen des CO2 zu tun, das jetzt schon in der Atmosphäre ist. Das heißt, das ist ein Problem, das unsere Enkel und Urenkel beschäftigen wird. Und ich sage voraus, dass die uns verfluchen werden.
Die Fakten sind ja bekannt. Nun geht es ja aber beim Menschsein auch immer um Normen und Werte. Und ich möchte jetzt auf dieses Scheitern zu sprechen kommen. Was bedeutet es, wenn wir sozusagen in einer permanenten, wie man immer das ausdrücken will, kognitiven Dissonanz oder sowas leben?
Also erstmal bestreite ich, dass die Fakten bekannt sind. Es gibt eher so etwas wie eine allgemeine Wahnvorstellung, eine kollektive Form von Selbsttäuschung, auch in hochinformierten Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel. Sowohl Grüne als rechte CDU-Abgeordnete haben gemeinsam die Vorstellung oder verbreiten sie noch vorsätzlich in der Öffentlichkeit, wir könnten, wenn wir jetzt schnell machen und uns zusammenreißen, das 2-Grad-Ziel noch erreichen. Das ist nicht wahr. Wir können das nicht mehr erreichen. Und alles deutet darauf hin, natürlich gibt es da sehr viele Unklarheiten, dass der Klimawandel einen unkontrollierten und katastrophischen Verlauf nehmen wird. Und dieses Wissen ist nicht bekannt. Wir leben in einer seligen Verdrängung. Und eine der Fragen, die ich mir persönlich sehr stark stelle, ist, wie kann man eigentlich in so einer Situation seine Selbstachtung bewahren, in so einer historischen Übergangsphase, in der wir jetzt leben? Wie lebe ich als Einzelner eigentlich, ohne meine Würde zu verlieren?
Ich wollte da noch mal nachhaken. Sie haben die Stichworte genannt. Was in unserem Alltag normal ist, ist doch eigentlich eine komplette moralische Double-Bind-Situation und sowas wie faule Kompromisse alltäglich. Denn wir kaufen ja tatsächlich immer noch bei Aldi ein und nicht nur im Bioladen. Und wir essen KZ-Hühner, wie das hier salopp heute heißt, und fliegen fröhlich weit weg in den Urlaub.
Ja, natürlich ist es so. Es wäre jetzt oberflächlich einfach, dass wie viele von uns das in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts getan haben, das einfach zu verurteilen und zu sagen, wir sind so heuchlerisch und wir sind letztlich ethisch nicht integer. Ich glaube, man muss tiefer gehen. Also man muss zum Beispiel schauen, was in der Struktur des menschlichen Geistes führt eigentlich dazu, dass uns das Schicksal aller Menschen, die jenseits unserer Enkel liegen, zumindest überhaupt nicht interessiert. Und darauf gibt's ja heute sehr viele gute Antworten aus der evolutionären Psychologie. Also wir beginnen schon zu verstehen, warum wir Menschen so sind. Man muss das vielleicht auch ganz deutlich sagen, Selbsttäuschung ist etwas, was in der Evolution entstanden ist. Verdrängung ist etwas, was in der Evolution entstanden ist. Und das hat anscheinend in vielen Fällen Tieren und den frühen Menschen geholfen, ihr Leben besser zu bewältigen. Ja, zum Beispiel die eigene Sterblichkeit auch zu verdrängen oder blind zu sein für das Leiden von Wesen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören oder für Wesen, die gar nicht genetisch mit einem verwandt sind und so weiter und so fort.
Das heißt, und das ist das, was Sie als Neurophilosoph natürlich auch machen. Sie untersuchen solche Phänomene auf ähnliche Art, sind vor ein paar Jahren ja auch schon künstlerische Hervorbringungen in der Menschheitsgeschichte sozusagen rehabilitiert worden. Also streng nach Darwin hätte ein musikalischer Mensch der Vorzeit nicht überleben können.
Das weiß ich nicht. Kunst beutet Möglichkeiten aus, testet die Grenzen der Kreativität. Ich glaube, eine Gruppe profitiert sehr stark von immer ein paar Individuen, die einfach völlig verrückt sind, die allen neue Erfahrungen vermitteln, ob das jetzt in der Musik ist oder neue Formen des Sehens entwickeln. Denken Sie jetzt an Maler oder sowas. Also ich bin mir gar nicht so sicher. Außerdem, wenn man jetzt mal an Höhlenmalerei denkt oder sowas, der wesentliche Schritt in der Evolution unseres eigenen Geistes war ja damit, Inhalte des eigenen Geistes öffentlich zu machen, an Höhlenwänden zum Beispiel, und dauerhaft zu machen. Das heißt, die kulturelle Evolution, die dann auch sowas Institutionen geschaffen hat, wie Parlamente oder Gerichte, ist in diesem Sinne selber eine Form von Kunst. Die macht nämlich innere Strukturen von Menschen öffentlich und erlaubt es, dass Menschen sich darüber austauschen und dass es da wieder einen Fortschritt gibt, eine öffentliche Evolution.
Wenn wir über Evolution reden und über das, was seit Millionen Jahren sozusagen in der Menschheitsgeschichte angelegt und sich durchgesetzt hat, dann kommen wir jenseits von Kunst oder Selbsttäuschung relativ schnell auch auf das Thema Religion. Gehört das auch zu dem Themenkreis? Sigmund Freud hat ja in seinem berühmten Essay Die Zukunft einer Illusion die Religion als eine Art Wunscherfüllungsfantasie definiert.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es jetzt auch viele neue Erkenntnisse, zum Beispiel die sogenannte Terror-Management-Theorie, ist eine psychologische Theorie, die durch den amerikanischen Professor Roy Baumeister sehr stark getestet worden ist in den letzten 20 Jahren. Die geht von dem Folgenden aus. Vereinfacht gesagt haben wir alles so etwas wie ein Selbstwertgefühl. Und dadurch, dass wir die einzigen Wesen sind, die explizit entdecken, dass sie sterblich sind, wird dieses Selbstwertgefühl sehr stark gekränkt und es löst potenziell eine Angstreaktion aus in uns, eine Panikreaktion. Das heißt, die Einsicht in die Sterblichkeit ist für Wesen wie uns selbst etwas, an das wir uns anpassen müssen. Ich habe dazu den Begriff eines adaptiven Warnsystems eingeführt und das klingt jetzt vorsätzlich sozusagen provokativ. Provokation um der Provokation willen. Das ist aber nicht so gemeint. Das ist ein einfacher und sachlicher Punkt. Wir haben Ideologien, Weltanschauungen entwickelt, nicht nur den Katholizismus, den Buddhismus, sondern zum Beispiel auch den Kommunismus oder die Psychoanalyse, mit denen wir versuchen, die Psychologen würden sagen, einen Angstpuffer aufzubauen. Also es gibt erstmal Warnsysteme, die sind ganz einfach. Die sagen dir einfach, naja, du wirst nicht sterben und außerdem gibt's ein unsichtbares Wesen, das liebt dich immer, egal was du machst. Dann gibt's aber auch Leute, die an der symbolischen Unsterblichkeit arbeiten. Ich werde als Philosoph ein Buch schreiben und lange nachdem ich tot bin, nimmt das in China ein Student aus dem Regal und sagt, mein Gott, das hat ja alles schon einer gemacht. Kunst, alles als Strategien, mit denen wir die Angst vor der eigenen Sterblichkeit sozusagen in Schach halten und unbewusst halten. Und man kann tatsächlich experimentell zeigen, also angenommen, Sie wären jetzt eine richtig gute Kommunistin. Und ich würde zu Ihnen sagen, also ich, Frau Fischer, ich kenne schon solche Kommunisten und solche Kommunisten. Und schauen wir doch den Tatsachen ins Angesicht. Wir beide, wir sind Hardcore. Ne? Also wir sind schon die richtigen Kommunisten. Und dann kann man mit einem Fragebogen messen, wie fest wir beide daran glauben. Wenn man dasselbe Interview dann macht und einen Sarg ins Zimmer stellt, kann sie ganz deutlich messen, wir glauben viel stärker an den Kommunismus. Also die Überzeugtheit an einem weltanschaulichen System, die geht hoch und runter und hängt sehr stark davon ab, wie viel Todesinformation gerade da ist, wie viel Information sie verdrängen müssen, dass wir alle sterben werden. Und jetzt komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück.
Und zu dem Terror vielleicht als Beispiel?
Ja, also der Terror heißt Schrecken. Ne? Das ist der Schrecken, der damit einhergeht, dass man die eigene Sterblichkeit realisiert. Der muss Management, so heißt die Theorie, der muss gemanagt werden. Den kann man managen, indem man Künstler wird, indem man Philosoph wird, indem man Kommunist wird oder wenn einem gar nichts einfällt, wird man halt Katholik. Ja. Und diese verschiedenen Systeme, glaube ich, die dienen Menschen dazu, einen ganz tiefen Riss in ihrem Selbstmodell zu heilen, der durch diese Entdeckung entsteht.
Ja. Nun hat ja Thomas Metzinger gerade die Hirnforschung in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass dieser Riss vielleicht sogar noch ein bisschen größer geworden ist. Die Forscher sagen, man könne einfach beim besten Willen kein Ich oder kein Selbst im Hirn überhaupt entdecken, sondern nur Millionen feuernder Synapsen. Darüber hinaus konnte man mithilfe ausgefeilter Technik beweisen, in großen Anführungszeichen, dass eine handelnde Person nicht mal die Herrin ihrer eigenen Handlungen ist, weil die genau besehen eigentlich schon vorher stattfinden und so weiter. Also das große Thema der Willensfreiheit, das ich hier anspreche. Vielleicht klären wir diesen Punkt noch mal ganz kurz, bevor wir dann fragen, wo sozusagen trotzdem immer noch die Werte des Menschen herkommen oder was wir mit dieser großen Veranstaltung selbst eigentlich meinen.
Ja, Sie haben ganz recht. Also dieser dramatische historische Übergangsprozess, in dem wir uns jetzt alle zusammenfinden, der hat ganz verschiedene Facetten. Also eine Facette ist das mit dem Klimawandel, worüber wir schon gesprochen haben. Eine andere ist, dass das Bild des Menschen sich im Moment so stark ändert. Und da verwechseln viele Leute zwei Fragen, nämlich wie ist der Mensch eigentlich gegeben, diese ganzen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse? Hat er Willensfreiheit? Wie viel Willensfreiheit hat er? Ist er vernünftig? Was bestimmt wirklich seine Handlung? Und wie soll der Mensch eigentlich in der Zukunft sein? Und das darf man nicht verwechseln. Es wird jetzt immer so dargestellt, als ob die Neurowissenschaftler böse Leute wären, die unser Menschenbild kaputt machen wollen. In Wirklichkeit gibt es natürlich auf der Erde ganz viele normative Anthropologien, die in Wettstreit miteinander stehen. Das heißt, ganz viele Vorstellungen darüber, wie der Mensch in der Zukunft sein sollte und was ein gutes Leben ist. Eins ist klar, wir sollten erstmal die Fakten über uns selbst kennen, bevor wir solche Wertentscheidungen treffen. Die Frage mit der Willensfreiheit, die kann man nicht so in einer Radiosendung nebenbei klären. Die hat Hirnforschungskomponenten und philosophische Komponenten und auch soziale. Willensfreiheit ist ja auch eine soziale Institution. Wir nehmen das alle zusammen an in unserem Rechtssystem. Wir behandeln Kinder so in der Erziehung, als ob sie verantwortlich wären für ihre Taten, dann glauben sie das auch, dass sie verantwortlich dafür sind. Das heißt, da gibt es ganz viele Facetten. Ich würde jetzt nicht, weil im Gehirn A vor B kommt, gleich sehr starke Folgerungen schließen für die Person als Ganze. Es ist ja nie das Gehirn, das denkt, es ist nicht das Gehirn, das handelt. Es ist immer der sozial situierte Mensch als Ganzer. Und trotzdem, vieles aus der Wissenschaft deutet darauf hin, dass wir glauben, viel mehr Kontrolle über unser eigenes Leben zu haben, als wir tatsächlich haben.
Beziehungsweise wir haben uns angewöhnt, nach den sozusagen soziologisch und gesellschaftskritisch bestimmten 70er Jahren jetzt fast schon wieder zu akzeptieren, dass es eine Strömung gibt, die bedeutet, der Mensch ist sozusagen doch ein biologistischer zu fassendes Wesen, als wir das jemals angenommen hätten.
Ja, das ist wirklich spannend, was Sie da sagen. Also als ich Philosophie studiert habe in Frankfurt 1978, da hätten wir alle Versuche, menschliches Handeln nicht gesellschaftlich zu erklären. Dafür hatten wir Philosophiestudenten damals ein Wort. Das war protofaschistisch.
Genau.
Also wenn jemand gesagt hat, da gibt's biologische Determinanten, dann haben wir nicht hingehört, sondern nur gesagt, das ist sehr gefährlich. Und es ist auch gefährlich. Also den Punkt sollte man nochmal hervorheben, warum haben alle altmodischen Linken, die nicht weitergedacht haben, solche Angst vor der Hirnforschung? Weil sie wissen, wenn rauskommt, der einzelne Mensch sozusagen von unten kann sein Verhalten nicht kontrollieren. Wir müssen aber in modernen Großgesellschaften das Verhalten von ganz vielen Menschen koordinieren. Dann wird jemand kommen und sagen, das muss von oben gemacht werden durch den Staat. Das heißt, viele Leute haben das Gefühl, da könnte was kommen, das darf nicht wahr sein, weil es möglicherweise dann unerwünschte politische Konsequenzen hat. Ich glaube, beides ist wahr. Es gibt ganz starke gesellschaftliche Determinanten, das zeigt auch die Epigenetik zum Beispiel. Und es gibt sowas wie einen biologischen Kern. Und wer es wirklich ernst meint, also zum Beispiel auch mit politischer Veränderung, der muss das Interesse haben, ein realistisches Bild des Menschen vorauszusetzen. Wenn jetzt natürlich so ein blödsinniger Neurohype entsteht, ja, also wenn diese
Diebesgehen und so weiter.
Genau, wenn diese Ansätze selbst wieder zur Ideologie werden und einfach nur unkritisch übernommen werden, dann haben wir das andere Problem, sozusagen spiegelverkehrt uns wieder eingekauft. Es geht einfach darum, sehr differenziert und feinkörnig zu gucken, was ist da der Fall, und möglicherweise entdecken wir da auch Sachen, die uns nicht passen.
Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich möchte noch mal auf ein anderes zu sprechen kommen. Die zweite Entwicklung, die wir vielleicht ein bisschen in den Blick nehmen müssen und die eventuell eine ähnliche Kränkung für uns bereithält, wie die Erkenntnis, dass wir eventuell kein Selbst haben oder dass wir permanent unter unseren moralischen Möglichkeiten leben. Das sind die Maschinen, vom medizinischen Reparaturbetrieb bis zum möglicherweise lebensverlängernden Gendesign oder bis zur Ersetzung des Menschen durch Roboter. Reichen da die Perspektiven, die uns die Forschung eröffnet, positive oder negative Perspektiven? Und wo stehen wir da heute, Thomas Metzinger?
Eine ganz interessante Frage ist, dass wir immer so diese begriffliche Unterscheidung haben zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. Und viele denken, die wäre, wie Philosophen sagen, exklusiv und erschöpfend. Das heißt, es gibt nur eins von beiden und man ist entweder künstlich oder natürlich. Und das Interessante in unserer Zeit ist, dass es zum Beispiel schon hybride Biorobotik gibt. Das heißt, es gibt Leute, die steuern lebende Kakerlaken oder Insekten oder eben auch Ratten mit Elektroden im Gehirn fern. Das heißt, sie nehmen biologische Hardware aus der Evolution und bauen ein bisschen von oben Technik drauf. Diese Systeme sind dann weder künstlich noch natürlich. Auf der anderen Seite werden uns unsere Freunde aus Kalifornien bald zum Beispiel diese Google-Brille versuchen anzudrehen. Das heißt, Menschen werden schrittweise zu Cyborgs. Das heißt, wir sind jetzt schon immer stärker verbunden mit technischen Systemen. Denken Sie nur an das Internet. Wir werden immer mehr dann auch technische Systeme wirklich am Körper tragen. Es gibt Hirnimplantate jetzt nur in der Medizin, aber es gibt bestimmt schon Leute, die sich das wünschen. Ich habe vor 2 Jahren in einem Internetforum tatsächlich gesehen, wie jemand da geschrieben hat, mir geht es so auf die Nerven, mein iPhone immer mit mir rumschleppen zu müssen. Ich möchte endlich ein Implantat haben in meinem Gehirn.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja. Das iPhone ist sozusagen die kleine verlängerte Maschine in unserer Hosentasche statt des implementierten Chips, an den wir vor ein paar Jahren noch geglaubt haben, der irgendwie den Blutdruck regelt oder uns vor dem schlechten Wetter warnt. Das ist jetzt alles dieses kleine Gerät, das im Prinzip weiß, dass wenn Sie montags morgens wieder sehr früh aufgestanden sind und auch einen Flieger nach Berlin gebucht haben, dass es dann sozusagen für Sie schon das Taxi bestellt und Ihnen auch noch rät, die Mütze aufzusetzen. Aber ja, das ist ja nun erstmal eine Delegation von Arbeit und Organisation.
Nein,
oder schon Bewusstsein?
Nein, vom Bewusstsein ganz bestimmt nicht. Das erweitert nur die Inhalte des Bewusstseins auf eine neue Weise, die uns manchmal gut tut, manchmal nicht. Bewusstsein ist nach wie vor ein lokal determiniertes Phänomen im Gehirn. Aber ich möchte mal auf was anderes hinweisen. Also wenn Sie so ein iPhone haben, dann kennen Sie auch Siri. Alles, was Sie anfragen und machen mit Siri, liegt auf Apple-Servern bis zu 2 Jahren gespeichert. Wenn Sie solche Videotelefonen nie machen mit FaceTime, alle FaceTime-Gespräche liegen auf Apple-Servern in Amerika. Und das ist wirklich ein Teil ihres Lebens, ihrer Interaktionsgeschichte. Die meisten Anwender wissen das überhaupt nicht, dass dieser lächelnde kalifornische Wohlfühlkapitalismus, der uns diese schönen Sachen beschert, dass der schon längst nach unserem Leben und nach unserem Geist greift und dass es da so was Unbewusstes gibt. Gespräche, die ich geführt habe, an die ich mich vielleicht nicht mehr erinnere, die schmoren auf amerikanischen Servern. Und wer weiß, wer da noch reinguckt und wer da reingucken darf. Das heißt, in dieser Hinsicht dehnt sich unser unbewusster Geist sozusagen schon in die Technik aus und wir verlieren auch Kontrolle.
Aber
ja?
Aber die Bewegungsrichtung funktioniert auch umgekehrt. Sie haben gerade von einer speziellen Art ausgelagerten Bewusstseins gesprochen. Es gibt ja auch die Zuführung von bewusstseinsverändernden Mitteln, die wir irgendwie als Schmieröl für den Geist betrachten und mit denen Sie sich als Bewusstseinsphilosoph auch beschäftigen. Also mit einem wie immer veränderten, erweiterten, gedopten, beeinflussbaren Bewusstseins. Da spielt sowas wie Werbung eine Rolle, wie Medikamente, wie Gehirndoping. Ja.
Genau. Also es gibt eine lange menschliche Tradition. Ich nenne die Bewusstseinstechnologien. Das fing an mit rhythmischem Trommeln, mit archaischen Ekstasetechniken, mit heiligen Pilzen und Kräutern, mit Meditation, religiösen Übungen. Was in unserer Zeit neu ist, ist, dass die Instrumente jetzt wirklich präziser werden. Und das hat alle möglichen Effekte. Wir besitzen nicht die innere Reife, möglicherweise damit umzugehen. Also es gibt auf der legalen Seite, was Moleküle angeht, Pillen, diese Cognitive Enhancer, neue Schlau-, Wach- und Muntermacher, die funktionieren alle noch nicht so gut. Aber in Amerika nehmen schon sehr viele Leute Substanzen wie Adderall, Ritalin oder Modafinil aus Karrieregründen, insbesondere in Universitäten, Studenten für Prüfungen und so weiter. Es gibt eine Industrie, die weiß, dass da enorme Zukunftsmärkte sind. Die Industrie weiß auch, dass über 90% ihrer Profite, Cephalon, der Hersteller von Modafinil, gibt das zu, vom nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kommen. Es gibt aber was anderes, was ich auch in dem Ego-Tunnel zuletzt vorausgesagt habe und was jetzt vollständig eskaliert. Und zwar ist es die illegale Drogenproblematik. Wir hatten vor 15 Jahren nur etwa 12 bis 15 illegale Drogen, die wirklich problematisch waren auf dem Markt. 2011 hat die EU 47 Drogen zum ersten Mal beschlagnahmt, die es noch nie gab. 2010 waren das noch 26. Der Rekord ist jetzt 3 Jahre hintereinander gebrochen worden. Das heißt, es zeigt sich, dass die chinesische Mafia da sehr aktiv ist. Das heißt, es gibt organisiertes Verbrechen. Das liest neuropharmakologische Forschungsliteratur und bedient dann die reichen Kinder in den westlichen Ländern. Man kann überhaupt nicht absehen, wohin das noch führt. In Notaufnahmen werden Ärzte mit Kids, Ravern konfrontiert sein, die auf Sachen drauf sind, von denen sie in ihrem Studium nie gehört haben. Das ist auch ein Teil dieser gegenwärtigen Entwicklung. Bewusstseinstechnologien werden besser, verbreiten sich ungetestet und wir haben möglicherweise als Gesellschaft nicht die Reife, damit umzugehen.
Zum Schluss, Thomas Metzinger, wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen von der Religion über die Forschung, die neurowissenschaftliche Forschung bis zur Drogenproblematik. Was meinen Sie also, wenn wir all das zusammennehmen, wenn Sie fordern, wir bräuchten eine neue Bewusstseinskultur?
Damit meine ich, dass wir, wie schon gesagt, in einer sehr komplexen Übergangssituation leben, in der die Dinge unübersichtlich werden und sich beschleunigen. Und dass wir eigentlich alle zusammen einen kulturellen Kontext schaffen müssten, in dem wir dieses neue Wissen in die Gesellschaft integrieren, in dem wir auch neue Wege finden, mit diesen ganzen Handlungsmöglichkeiten auf eine vernünftige Weise umzugehen. Das heißt, einen kulturellen Kontext. Es ist ganz klar, die Hirnforschung wird uns den nicht bieten, die Politik wird uns den auch nicht bieten, die Kirchen ganz bestimmt nicht. Die Frage ist einfach, wenn wir als Gesellschaft das nicht selbst sozusagen von unten alle zusammen schaffen, könnte es sein, dass wir von den Folgen der Entwicklung überrollt werden, dass die außer Kontrolle gerät. Ich denke, wir sollten uns ganz einfache Fragen stellen. Ich nenne das manchmal auch Bewusstseinsethik. Das heißt, wir sollten uns nicht nur fragen, was ist eine gute Handlung in Bezug auf Tiere, Klimawandel oder so, sondern auch, was ist eigentlich ein guter Bewusstseinszustand? Welche Bewusstseinszustände wollen wir unseren Kindern in der Schule zeigen? In welchem Bewusstseinszustand möchten wir selbst vielleicht mal sterben? Welche Bewusstseinszustände dürfen wir Tieren aufzwingen? Darüber haben wir schon gesprochen. Das könnte sogar so weit gehen, wenn es mal künstliches Bewusstsein geben sollte in Robotern oder so, dass man auch für diese ungeborenen postbiotischen Subjekte die Frage aufwirft, was ist eigentlich in deren Interesse und was für Bewusstseinszustände darf man überhaupt künstlich in Maschinen erzeugen? Ich glaube nicht, dass das bald passiert, Aber diese ganz einfachen Fragen, die könnten uns vielleicht helfen dabei in dieser Übergangsphase.
In den Kulturfragen hörten Sie den Philosophen und Neuroethiker Thomas Metzinger über Mensch und Bewusstsein im Gespräch mit Karin Fischer. Sein Buch »Der Egotunnel – Eine neue Philosophie des Selbst« ist im Berlin Verlag erschienen.